Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Haben Sie schon mal von FGMC gehört? Hinter diesen nur vier Buchstaben verbirgt sich die nackte Grausamkeit. Female Genital Mutilation oder auch Cutting. Zu Deutsch weibliche Genitalverstümmelung. Schätzungen der WHO zufolge sind etwa 200 Millionen Frauen und Mädchen weltweit von Genitalverstümmelung betroffen. Jährlich werden rund 3 Millionen Frauen beschnitten. Das sind alle 11 Sekunden eine. Vermutlich stirbt jede dritte Frau während des Eingriffs oder an den Folgen. Hallo zu einer neuen Folge Total Sozial. Mein Name ist Andrea Lindner und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei diesem wichtigen Thema dabei sind. Wir haben ein Thema vor uns, über das kaum oder nur sehr, sehr wenig gesprochen wird. Oder würden Sie sagen, dass Sie sich bei dem Thema weibliche Genitalverstümmelung gut auskennen? Was für viele Frauen im mittleren Afrika, in Südostasien, auf der arabischen Halbinsel und quasi weltweit grausame Tatsache ist, können wir uns kaum vorstellen.
Es gibt kein Wort in keine Sprache dieser Welt, das bezeichnend genau auf den Punkt bringen kann, was ist. Was in dem Körper passiert, was für entsetzliche Gefühlsüberflutung, von Todesängste bis zu völliger Erstarrung, alles dabei.
Sagt Fadumo Korn. Die heute 57-jährige Frau aus Somalia hat im Alter von 7 Jahren selbst am eigenen Leib erfahren müssen, was Genitalverstümmelung bedeutet. Heute setzt sie sich in Vereinen und Organisationen gegen FGMC ein, betreut betroffene Frauen und klärt auf. Zu ihr kommen wir später noch einmal. Zunächst aber blicken wir gemeinsam nach Landshut. Dort gibt es seit kurzem, seit März diesen Jahres, das Projekt Care for Women, eine Anlaufstelle für Frauen, die von FGMC betroffen oder bedroht sind. Care for Women möchte diese Frauen beraten, aber auch aufklären und sensibilisieren. Was die Stelle genau macht und warum sie gebraucht wird, das erfahren Sie heute bei Total Sozial. Außerdem erzählt uns Fadumo Korn ihre Geschichte und wir klären die wichtigsten Fragen rund um das Thema weibliche Genitalverstümmelung. Ein Thema, das für viele Frauen grausame Realität ist. In Ländern wie Ägypten, Somalia und Äthiopien sind beinahe 100% der Frauen beschnitten. Wenn man diese Worte weibliche Beschneidung oder Genitalverstümmelung hört, dann ist es schwer, sich das vorzustellen, was da genau passiert, beziehungsweise unmöglich, muss ich sagen. Deswegen habe ich Alexandra Einwang von der Beratungsstelle Care for Women in Landshut genau das gefragt. Was passiert bei dieser grausamen Tradition genau?
Es gibt verschiedene Formen von FGM. Es gibt zum einen den Typ 1 und 2. Ich würde jetzt mal sagen, also ca. 80% kann man sagen, ist das verbreitet. Typ 1 ist die in der Fachsprache genannte Klitoridektomie. Bei dieser Art der Beschneidung werden also der äußere sichtbare Teil der Klitoris und oder die Klitorisvorhaut entfernt. Das war Typ 1 jetzt. Bei Typ 2, das ist in der Fachsprache die sogenannte Exzision. Da werden also der äußere sichtbare Teil der Klitoris teilweise oder vollständig entfernt und zusätzlich dann noch die inneren Schamlippen mit oder ohne Beschneidung der äußeren Schamlippen. Also das kommt immer ganz darauf an. Das ist auch je nach Kulturkreis unterschiedlich. Und dann gibt es noch einen Typ 3 mit ca. 15% Verbreitung. Das ist die sogenannte Infibulation. Und da ist es so, dass also tatsächlich neben dem äußeren sichtbaren Teil der Klitoris auch eben zusätzlich der innere und oder äußere Bereich der Schamlippen entfernt wird. Und dann würden natürlich nur Wundränder am äußeren Schambereich bleiben, die dann bei so einem Verfahren danach mit verschiedenen Materialien, beispielsweise Dornen, zusammengefügt werden, sodass also tatsächlich nur ein stecknadelgroßes Loch bleibt, durch das dann diese ganzen Sekrete, wie zum Beispiel der Urin oder die Menstruationsblutung, austreten können. Es würde theoretisch noch einen Typ 4 geben. Das wären dann also verschiedene Formen oder Variationen der FGM, die also nicht näher klassifiziert werden können, wie zum Beispiel einritzen oder durchbohren, einschneiden der Klitoris oder verätzen. Das kommt jetzt relativ selten vor.
Puh, Allein bei der Beschreibung wird mir ganz anders immer, muss ich sagen. Das Interview fiel mir auch echt nicht leicht, obwohl Frau Einwang das ja sehr fachlich und recht trocken erklären kann. Da war das Interview mit Fadumo Korn, die ja selbst beschnitten wurde, schon nochmal ganz anders. Also nochmal viel emotionaler und auch anschaulicher und damit auch nochmal viel schrecklicher irgendwie. Aber zunächst erzählte sie mir erst noch mehr über die Wurzeln dieser Praktik.
Ja, die weibliche genitale Verstümmelung ist ein uralter, wirklich sehr, sehr alter Brauchtum, eine Tradition, nicht religiös, ist über 5000 Jahre alt, ist in Altägypten entstanden, sagt man so. Das heißt, es ist weder muslimisch noch christlich, sonst noch irgendwas. Es ist nur eine Tradition, die man mit in die jeweilige Religionen eingewoben hat, damit das dann so engmaschig mit den Leuten, die betroffenen Frauen, engmaschig ist, so eingebunden wird, so ungefähr nach deinem Gott will das, du kannst deinem Gott doch nicht widersprechen und so weiter.
Okay, das wird also schon sehr, sehr lange gemacht, doch das allein möchte ich irgendwie noch nicht als Begründung stehen lassen, denn warum wurde diese Praktik denn überhaupt zur Tradition? Was sind denn die dahinterliegenden Gründe und Motive, warum FGMC auch bis heute eine weit verbreitete Praktik ist? Hier hat mir Alexandra Einwang noch einige Motive genannt.
Das Lustempfinden der Frau zu dämpfen, das ist da ein ganz wichtiger Punkt, ja. Einfach weil durch die Entfernung der Klitoris ja auch ein Teil der weiblichen Lust mit entfernt wird. Und so versucht man eben dann, die Frauen zu zügeln, ja. Und dann auch solche Sachen wie Prostitution zum Beispiel einzudämmen oder auch die Jungfräulichkeit zu bewahren. Also das sind schon Sachen, die da bei der Prozedur eine sehr große Rolle spielen. Ja. Und dann ist es eine ästhetische Sache. Also die ursprüngliche Form der weiblichen Vulva, die gilt halt einfach in vielen Kulturen als nicht schön oder als unrein, sodass diese Prozedur auch einen Akt der Reinigung darstellt und beschnittene Frauen einfach dann auch als Sinnbild der Schönheit und Weiblichkeit stehen.
Auch Fadumos Mutter erklärte ihrer damals 7-jährigen Tochter, dass sie schmutzig sei und gereinigt werden müsse. Im Interview hat sie sich für mich noch einmal daran erinnert, an diesen einen Morgen, den sie nie vergessen wird. Vorab aber noch eine kurze Warnung. Was Sie jetzt gleich hören, sind sehr heftige Eindrücke und Beschreibungen, die Sie beunruhigen könnten. Mit mir machte das Interview definitiv etwas. Darauf wollte ich Sie nur noch kurz vorbereiten. Jetzt springen wir aber gemeinsam mit Fadumo rund 50 Jahre zurück, an den Morgen ihrer Verstümmelung.
Und ich hatte so ein mulmiges Gefühl. Also Kinder haben ja oft für Gefahren ganz gutes Gefühl. Mein Bauch, der hat so komische Sachen gemacht. Mir wurde so gleichzeitig heiß und kalt. Und in der Früh hat meine Mutter mich geweckt, hat mir das Gesicht gewaschen, hat gesagt, komm leise aufstehen. Und dann hat sie mir einen süßen Tee gegeben mit Milch. Und dann sind wir ganz leise. Meine Mutter hat eine Flasche aus Holz gemachte Gefäß mit Wasser mitgenommen. Es war so schönes, goldenes Licht. Noch der Tag, die Nacht ist noch nicht gegangen und der Tag war noch nicht gekommen. Eine richtig schöne Dämmerung. Und dann sind wir aus unserem Dorf gelaufen, ein Stückchen. Und dann wurde mir ganz komisch und lief außen am Körper rum. Ich hatte überall Gänsehaut. Mir war schlecht. Auf einmal habe ich wirklich Gefahr gerochen. Ich musste eigentlich weglaufen. Aber wohin laufst du mit 7 Jahren in der Somalischen Steppe? Während ich so in meinen Panik versuchte zu atmen, ich musste wirklich atmen, weil das war so hektisch in meiner Brust, da ging ja was ab, kam eine alte Frau auf uns zu, wirklich gebeugt und packt sie ihr Zeug aus. Ein wirklich ganz fleckiges, es war ehemals vermutlich ein weißes Tuch und im Staub, in aller Ruhe macht sie eine kleine Dose auf. Da war so irgendwo so komisches Zeug drin und es roch auch gleich ganz stark nach Kräuterpasten, irgendwie Mischungen. Dann hat sie so eine Rasierklinge ausgepackt, hat sie das so auseinandergepackt, also in zwei Hälften Klingen, Rasierklingen kann man ja teilen. Dann der Länge nach und hat sie die eine Hälfte wieder eingepackt. Das, was sie hatte, hat sie so Stachel gespitzt, also von einem Schermakazier, diese langen, die schauen aus wie Hörner, die kennt man ja von Dokumentarfilmen immer. Sie haben so eine weißen Schicht drauf, das hat sie runtergekratzt mit der Razzie. Kling, 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 kling. Und dann dachte ich, was will sie machen? Ich guckte meine Mutter an, ich schaute sie an, ich schaute auf diesen schroffen Hände und ich dachte, was passiert gerade, was passiert da?
Aber du hast nie gefragt, oder? Jetzt auch nicht am Abend oder deine Mama oder so?
Nein, es wurde gar nicht mal. Meine Mutter hat immer mir erklärt, du bist schmutzig, du musst gereinigt werden. Und ich habe mich gewaschen und gewaschen. Ich habe fast einen Waschzwang entwickelt, weil ich gedacht habe, ich muss sauber werden. Und dann kam meine Tante Maria, ich weiß gar nicht, wo sie herkam. Plötzlich stand sie da und dann ging es auch los. Ein Überfall. Ich wurde gepackt, ein Bein nach rechts, ein Bein nach links. Meine Mutter, ich saß auf dem Schoß von meiner Mutter und die hielt mich so fest im Oberkörper und hat meine Beine unter ihren eingeschlagen. Ich war quasi gefesselt. Sie hat mir so ein Hölzchen im Mund gesteckt, quer, damit ich mir die Zunge abbeißen vor lauter Schreck. Das habe ich erst später rausbekommen. Und meine Tante saß wohl hinter meiner Mutter und hat mein Unterleib festgehalten. Katastrophe. Der erste Schnitt, Explosion. Ich kann Gott sei Dank diesen Schmerz nicht mehr spüren. Ich kann es nur beschreiben. Es ist so, wie wenn du, also ich war stocksteif, ich habe versucht zu schreien, es steckte in meinem Hals, ich konnte nur so ein altes Gurgeln rauslassen. Ich habe mein Leben gekämpft, ich habe gebettelt, ich habe gesagt, die bringen mich um, die sollen aufhören. Ich habe meine Mutter um Hilfe gebeten. Ich habe gesagt, sie bringt mich um, sie soll aufhören, es tut so weh. Gnadenlos wurde weitergemacht. Und irgendwann einmal bin ich ohnmächtig geworden und kam zu mir wieder, als diese schreckliche Person meine mini kleinen Mädchenschamlippen mit diesen Stacheln durchstochen hat. Einen von rechts, eins von links. Und als sie dann 4 oder 5 Stacheln gesteckt hat, hat sie ein Elefantenhaar gehabt, ganz langes Haar, keine Ahnung, ich habe kein Metermaß gehabt damals, und hat das im Zickzack dann praktisch, damit diese Wunde zusammenwächst, damit die Stacheln auch bleiben, hat sie quasi im Zickzack und dieser Haar einmal rechts, einmal links und dann sah es aus wie Z. Und dann wurden meine Beine zusammengenäht, zusammengebunden, die Beine wurden zusammengebunden, damit eben diese Narbe nicht aufgeht. Nur hatte ich Pech. Diese Frau war fast blind, sehr alt und hat mir überhaupt keine Öffnung gelassen. Das ist ein Todesurteil. Bedeutet, ich musste eigentlich sterben. Denn ich konnte kein Pipi machen. Die ganze Flüssigkeit, diese ganze Blut und diese Sekrete konnten nicht abfließen. Ich wurde ja ganz in der Früh beschnitten und mittags sollte ich Pipi machen. Ging nicht. Dann die Frau, komm, du bist Feigling, komm, gib dir Mühe. Ich wurde mit Wasser vollgemacht, die haben mir Wasser zum Trinken gegeben. Ich hatte gar keine Gefühle. Ich hatte nach diesem Akt keine Gefühle mehr. Ich konnte nicht weinen, ich konnte nicht lachen. Ich konnte nicht lieben, ich konnte nicht hassen, ich hatte gar keine Gefühle mehr. Ich war einfach nur im Schock. Und dann nachmittags sollte ich nochmal probieren. Dann ging es nicht. Die ganze Nacht konnte ich nicht Pipi machen. Und nächsten Tag, also zusätzlich zu diesen Höllenschmerzen, die ich hatte durch diesen frischen Schnitt und dann zusammengenäht, diese Hitze ohne Kühlung, ohne Schmerzmittel, ohne nichts, ja, dann noch nicht wieseln können. Und jeder, der mal wirklich dringend musste und keine Toilette gefunden hat, weiß, wie Pipi, wie wenn der Druck steigt, wie schmerzhaft das ist. Und irgendwann einmal sagt meine Mutter, da stimmt doch was nicht, da muss man mal gucken. Bei mir stieg die Panik hoch gleich erstmal, weil das heißt ja wieder an der Stelle wieder rummachen, wo sie mich eben ganz frisch groß verletzt haben. Dann hat sie gesagt, oh, ich kann ja gar nicht Pipi machen, die ist ja komplett zu. Und dann hat sie 2 Stacheln rausgezogen. Und ich kann bis mal heute hören, meine Mutter sagte zu ihr, bitte machen Sie nicht zu weit auf.
Die Geschichte von Fadumo macht sprachlos. Mir ging es im Interview so, dass ich auf der einen Seite ganz viele Fragen stellen wollte, aber ich auf der anderen Seite auch nicht so recht wusste, wie ich das alles in Worte fassen sollte. Vor allem, weil ich mir selbst als Frau gar nicht vorstellen kann, wie schlimm das sein muss. Richtig schockiert hat mich dann auch noch, wie es weiterging mit Fadumo. Nach dem Eingriff fällt sie erstmal ins Koma. Mehrere Tage ist sie bewusstlos. Sie wacht erst an dem Tag wieder auf, als bereits ihre Beerdigung geplant wird. Doch sie hat überlebt. Keine Selbstverständlichkeit, denn ca. 30% der Frauen, bei denen eine Beschneidung durchgeführt wird, sterben noch während des Eingriffs oder an den Folgen. So heftig und schlimm die Erlebnisse für Fadumo auch waren, sie hatte viel Glück in der weiteren Zukunft. Mit Hilfe ihres Onkels, ein sehr moderner und gebildeter Mann, schafft sie es nach Deutschland. Sie heiratet hier und gründet eine Familie. Seitdem kämpft sie gegen weibliche Genitalverstümmelung. Doch die Arbeit, gerade in den Ländern vor Ort, ist ziemlich schwierig, denn FGMC ist, so grausam das ist, dort Normalität. Das ist einfach drin in den Köpfen der Menschen, sagt Fadumo.
Also damals gab es keine nicht beschnittene, alle waren beschnitten. Es gab keine, als ich als Nomadin sowieso erst recht nicht. Es gab, die Gesellschaft akzeptiert nur, wenn du genau den gleichen Ritual durchlaufst wie alle anderen Mädchen. Also ein nicht beschnittenes Mädchen gab es nicht. Also eine nicht beschnittene Frau erst recht nicht. Das heißt, die Gesellschaft kennt das nur und hat das durchgeführt. Denn die glaubten, das wäre religiös. Die dachten, wenn sie ihre Töchter nicht beschneiden, kommen sie in die Hölle. Stimmt aber nicht. Sie kommen mit diesem Akt in die Hölle, hoffe ich alle. Ne? Und bei mir hat es sich gelegt, dass ich verstanden habe, was gemacht wurde. Nur um die Sexualität der Frauen zu eliminieren, habe ich erst verstanden. Aber ein sehr erwachsenes Mädchen, ich war 19 Jahre alt, als wir geheiratet haben, Walter und ich, 1983, dann habe ich erst verstanden, da ist was schief, da ist was falsch hier. Weil das, was ich habe, gab es in Deutschland nicht. Es gab keine Ärzte, die sich auskannten. Ich habe nach Odyssee einen Arzt gefunden, der wusste, dass ich beschnitten bin, dass ich geöffnet werden muss. Er hat das irgendwie geöffnet, hat einfach die Narbe geöffnet. Was anderes konnte er nicht machen damals. Wie heute, plastische Chirurgie gibt es nicht.
Doch heute gibt es diese Methoden. Es gibt Verfahren und Möglichkeiten, je nach Art und Umfang der Verstümmelung, zumindest einen Teil der Beschneidung rückgängig zu machen und die Vulva durch plastische Chirurgie wiederherzustellen. Eine gute Bekannte von Fadumo hat sich einer solchen Wiederherstellung unterzogen.
Sie ist genauso alt, 57 Jahre alt wie ich. Sie ist zu einem plastischen Chirurgen gegangen nach Aachen, hat sich operieren lassen. Und da rief sie mich an und sagte, na, wie fühlt sich das an? Sie sagt, weißt du was, früher habe ich gedacht, früher war ich wie ein Mund ohne Zähne und jetzt habe ich welche. Ich musste so lachen, weil sie es so plastisch beschrieben hat. Also ich habe wirklich, haben ganz viele Sachen bewegt, warum ich so bin, wie ich jetzt bin, warum ich mich engagiere.
Fadumo begleitet und unterstützt viele Frauen im Umgang mit ihrer Beschneidung, zum Beispiel auch bei den Operationen. Sie hat ja am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich, aber auch traumatisierend so eine Beschneidung sein kann. Und deswegen kann vermutlich gerade sie diesen Frauen sehr gut helfen. Das tut sie auch mit ihrem Verein Nala e.V. Neben der Betreuung von betroffenen Frauen setzt sie sich gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen für Aufklärung und eine breite Öffentlichkeit ein. Hier in Deutschland, aber auch in den Ländern, in denen FGMC weit verbreitet ist. Zum Beispiel gibt es ein Landwirtschaftsprojekt von Nala in Burkina Faso.
Das Nala-Projekt hat für hunderte von Frauen, wir haben das in Parzellen aufgeteilt, jede Frau hat einen Teil. Es gibt einen Gartenmeister, der aus Deutschland kommt, aus Hessen, der hat ihnen gesagt, welche Pflanzen man untereinander pflanzen soll, damit sie nicht alle das gleiche pflanzen und tauschen können zum Beispiel. Dann haben wir einen Gesundheitsfonds eingerichtet mit ein bisschen halt Geld, weil wir sind ja nicht reich, wir sind ein kleiner Verein, damit wir eben, wenn eine Frau krank wird, plötzlich sie ins Krankenhaus schicken können oder Medikamente kaufen können. Es gibt in dem Haus Nala gibt's eine Aufklärung zu ansteckenden Krankheiten, Anti-Beschneidungskampagnen. Promisse ist, alle Frauen, die bei uns, von uns profitieren, dürfen ihre Mädchen nicht beschneiden. Wenn wir das erfahren, fliegen sie sofort aus dem Projekt raus. Ist zwar schade für die Kinder, aber wir möchten den Spieß umdrehen. Jetzt sind die Frauen in diesem Haus, die das Gemüse verkaufen, die bringen auf einmal Geld nach Hause. Jetzt sind die Frauen an der Macht sozusagen bei einigen Familien, weil sie regelmäßiges Einkommen haben. Dann, die Mädchen müssen alle in eine Schule gehen, das ist auch ein Muss. Wir haben so eben, das ist so wichtig, diesen Kreis zu schließen, die Mädchen, also die Frauen zu stärken, die Mütter, denn nur starke Mütter haben starke Töchter.
Hier in Deutschland wächst das Bewusstsein für dieses Thema, wenn auch sehr langsam. Es ist noch viel zu tun. Ein weiterer Schritt auf diesem Weg können Beratungsstellen wie Care for Women in Landshut sein. Fadumo Korn sagt, diese Initiativen sind wichtig, aber es muss auch noch mehr passieren.
Also, wir möchten, dass Projekte gegen FGM gefördert werden. Wir möchten, dass diese Projekte so lange laufen, bis wir keine Betroffenen haben, die einen Bedarf haben. man muss damit aufhören, etwas anzustoßen und nach 2 Jahren zu beenden. Das ist Feigenblättchen, ja. Also wir haben was getan, damit auf der Ministerienseite was steht. Wir müssen weiterlaufen lassen und wir müssen wirklich diese Forderung, dass eben in sämtlichen Ausbildungen, dass das Thema FGM ein Teil davon sein soll. Es kann nicht sein, dass man immer noch das für ein Randthema hält. Wir haben 12.000 Betroffene allein in München, ja. Das ist ein Wahnsinn, ne? Und die Nicht-Betroffenen müssen wir beschützen.
12.000 Betroffene allein in und um München. Und die Dunkelziffer liegt vermutlich noch um ein Vielfaches höher. Aufklärung und Sensibilisierung sind daher ein wichtiges Thema. Seit März diesen Jahres gibt es in Landshut die Beratungsstelle Care for Women. Das Projekt ist ein spezialisiertes Beratungsangebot für Frauen, die von FGMC betroffen oder bedroht sind. Alexandra Einwang haben wir am Anfang schon kennengelernt. Sie ist bei Care for Women Projektverantwortliche. Ich habe sie nach den Zielen des Projekts gefragt.
Ziele unseres Projektes Care for Women, das ist ja von Projektträger zu Projektträger unterschiedlich, ist zum einen also eine kultursensible Begleitung von betroffenen oder auch gefährdeten Mädchen und Frauen, beziehungsweise auch von Personen, die also jemanden kennen, der potenziell gefährdet ist, aber auch von Personen, die also sich mit der Thematik beschäftigen und da einfach Informationen möchten. Das heißt, wir planen dann natürlich auch Veranstaltungen und ein weiteres Projektziel ist natürlich wirksame Öffentlichkeitsarbeit. Also das heißt, die Öffentlichkeit über das Thema aufzuklären und zu sensibilisieren.
Neben der Sensibilisierung der gesamten Gesellschaft ist vor allem aber auch die Unterstützung und die Aufklärung bei betroffenen und gefährdeten Mädchen und Frauen ein wichtiger Punkt. Warum ich an dieser Stelle auch speziell gefährdete Mädchen betone? Leider werden auch immer wieder in Deutschland Verstümmelungen durchgeführt. Oder die Mädchen werden für den grausamen Eingriff zurück in die Heimatländer der Eltern oder Großeltern geschickt. Auch diese Mädchen versucht Care for Women zu erreichen.
Also für viele Frauen ist es natürlich wichtig, über die Thematik zu sprechen. Denn es ist tatsächlich so, dass es innerhalb der Communities, in den verschiedenen Kulturkreisen nicht immer möglich ist, sich da auszutauschen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es Anlaufstellen gibt, wohin sich die Frauen, die tatsächlich betroffen sind, oder eben wo beispielsweise Töchter gefährdet sind, wohin sich die dann wenden können. Ja, und hier sehen wir uns eben dann als Anlaufpunkt in unserer Beratungsstelle.
Okay, wenn wir also davon ausgehen, dass Beschneidungen auch in Deutschland stattfinden, wie kann denn da was dagegen unternommen werden? Kann hier zum Beispiel das deutsche Recht ein Hebel sein? Das ist doch mal mindestens eine Körperverletzung, oder?
Es ist tatsächlich so, dass weibliche Genitalbeschneidung gegen deutsches und auch internationales Recht verstößt. Seit dem Jahr 2013 ist es bei uns hier in Deutschland ein Straftatbestand. Und von dem her wird es auch entsprechend geahndet, also nämlich bis zu 15 Jahren Haft können da tatsächlich drohen. Und es ist so, dass also nicht nur die Tathandlung selbst strafbar ist, sondern Täter oder Täterin kann halt auch sein, wer die Tathandlung entweder selber unmittelbar ausführt oder auch ausführen lässt, ja, zum Beispiel durch eine dritte Person. So, dass das natürlich auch sein kann, dass Eltern, die also, wie ich es vorher schon im Beispiel erwähnt habe, ihre Kinder zur Durchführung von der FGM ins Herkunftsland bringen lassen, dass die dann eben entsprechend als Täter oder wegen Beihilfe dann hier bestraft werden.
Die Strafen sind also beträchtlich. Doch vieles findet hier im Familienkreis statt und dringt gar nicht erst nach außen. Umso wichtiger ist da deswegen die Beratungsstelle Care for Women in Landshut, die mit einem niederschwelligen Ansatz versucht, die Frauen kultursensibel in ihrer Community zu erreichen. Die Projektverantwortliche Alexandra Einwang konnte schon erste Erfolge erzielen, zum Beispiel bei der Begleitung einer Betroffenen im Krankenhaus. Und hier sieht sie auch den Erfolg und die Zukunft des Projekts. Nicht global versuchen, Einfluss auf dieses riesige Thema zu nehmen, sondern wirklich hier vor Ort in der Region Frauen und Mädchen zu helfen.
Also es ist ja tatsächlich so, dass im Ausland es an den sind verschiedene NGOs tätig, die sich der Thematik ja annehmen. Und wir können halt einfach schauen, dass wir hier jetzt bei uns regional einfach versuchen, die Thematik eben in der Öffentlichkeit, wie ich vorher schon gesagt habe, verbreiten und da aufklären und sensibilisieren. Und auch eben Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungen sowie eben andere Berufsgruppen ja, zu der Thematik sensibilisieren und damit einbinden und einfach zu versuchen, ein regionales Netzwerk hier an Spezialisten und Spezialistinnen zu schaffen, um einfach da aktiv auch gegen FGM anzugehen.
Wenn Sie jetzt noch mehr über dieses Thema und die Arbeit von Care for Women erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach auf die Homepage der Caritas Landshut oder auch auf die Webseite des Vereins Nala von Fadumo Korn, die wir ja auch im Laufe der Sendung kennenlernen durften. Dieser Themenkomplex ist ja wirklich riesig. Vermutlich hätten wir eine ganze Sendung nur mit Fadumo Korn und ihrer Geschichte füllen können oder auch nur mit dem Projekt Care for Women. Mit unserer heutigen Sendung Total Sozial konnte ich Ihnen leider nur einen kleinen Einblick in die verschiedenen Projekte und in dieses riesige und sehr, sehr wichtige Thema geben. Ich hoffe aber, dass mir ein grober Überblick und ein Einstieg in das Thema gelungen ist. Ich bin Andrea Lindner und ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal bei Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.